redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und zugeschaltet aus Köln ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Heute Revolution und zwar in Russland. 1917, die Oktoberrevolution. In welchem Monat war die gleich?
Ja, das kann ich dir gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt.
Aber naja, wir schlagen es in der Wikipedia.
Wir gucken mal einfach nach. Aber das war nicht die erste Revolution, die Russland in der Zeit beschäftigt hat. Das war die zweite, um es genau zu sagen. Die erste hat 1905 stattgefunden.
Und ist anscheinend gescheitert, sonst wäre das nämlich die große Revolution gewesen.
Genau, das wäre dann die große Revolution gewesen. Die ist tatsächlich gescheitert, aber die Ursachen sozusagen, die dann zur zweiten Revolution führten, die waren eigentlich auch bei der ersten schon zu sehen. Der damalige
12 Jahre Abstand zwischendrin, das ist ja schon echt eine lange Zeit.
Das ist eine lange Zeit, aber du wirst gleich sehen, tatsächlich hatte Russland immer mit ökonomischen Problemen zu kämpfen, die auf dem Rücken der sogenannten kleinen Leute ausgetragen wurden. Und sie sind einfach nicht in der Lage gewesen, das zaristische Russland, davon reden wir jetzt, ist nicht in der Lage gewesen, diese Probleme zu beherrschen oder auch nur abzustellen. Und grundsätzlich kann man sagen, dass Russland immer das Problem hatte, gefühlt hinter den Europäern herzulaufen. Also man hatte immer das Gefühl, man ist bei der Modernisierung zu kurz gekommen und zu spät gekommen. Man hat die Industrialisierung nicht richtig mitgekriegt. Man ist immer noch auf dem Status des Agrarstaates stehen geblieben. Man hat dann auch durch die Industrialisierung ja diese unfassbare ausgebaute Kriegsmaschinerie nicht in dem Maße auch aufbauen können, wie es möglicherweise im Westen gewesen ist, vor allem in Deutschland, England und Frankreich. Mhm. Und, da resultiert so ein bisschen ein Minderwertigkeitskomplex heraus, der zwar meines Erachtens völlig bescheuert ist, aber trotzdem wohl vorhanden. Und das gilt im Übrigen auch so ein bisschen bis heute. Also, dass man immer das Gefühl hat, die Russen akzeptieren nicht, dass sie keine Weltmacht mehr sind. Sie fühlen sich irgendwie in die zweite Reihe gestellt. Und selbst wenn wir zwar jetzt lauthals sagen, wir wollen das aber gar nicht, dass ihr euch so fühlt, sie würden es wahrscheinlich trotzdem tun. Und insofern ist da so ein bisschen noch was von übrig geblieben. Aber zurück zu Nikolaus II., der im Übrigen Vetter von Wilhelm II., dem deutschen Kaiser war. Und die nannten sich gegenseitig immer Willi und Niki. Haben sich nette Briefe geschrieben. Also jener Nikolaus II.
Das kriegt das Ganze so was Lächerliches oder so riesige Staaten beherrschen die. Lieber Niki. Irgendwie ist da so eine komische Fallhöhe dazwischen immer.
Ja. Sie haben die gleiche Großmutter, die berühmte Queen Victoria, die in England auf dem Throne saß viele Jahre und Jahrzehnte. Und die hat sich immer furchtbar aufgeregt darüber, dass ihre Brut zwar auf allen möglichen Königshäusern auf dem Stuhle saß, sich aber tatsächlich nicht benehmen konnte. Und die war immer sehr, sehr entsetzt, wenn also Niki und Willi sich anpöbelten. Das ist noch schlimmer. Also die kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges haben die zwei gemeinsam Urlaub in Torquay gemacht in England. Da gibt es so schöne Badehosenbilder. Also das ist alles völlig absurd, aber das wollten wir jetzt eigentlich gar nicht so sehr besprechen. Also, Nikolaus II. Hat sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in ein ziemlich waghalsiges Unternehmen eingelassen, weil er die russische Militärpräsenz in Asien ausbauen wollte und vor allem größeren Einfluss in der Mandschurei haben sollte. Und Mandschurei ist Grenzgebiet zu Japan. Mhm. Und das bedeutete nun, dass am 4. Februar, genau gesagt 1904, Japan Russland den Krieg erklärte. Und dieser Krieg ging nach zwei verheerenden Niederlagen ziemlich genau ein Jahr später für Russland verloren und damit war also verbunden ein gewaltiger Prestigeverlust für den Zaren und gleichzeitig verschärfte sich eben auch die ökonomische Krise, sodass also Russland auf zwei Gebieten in eine gewaltige Krise geriet, die Arbeitslosigkeit stieg und infolge des Krieges waren natürlich auch die Staatskassen leer, sodass also die Staatsaufträge zurückgingen und dann hast du alle Zutaten sozusagen zu einer Art vorrevolutionären Stimmung. Ja. Und das wurde dann in Russland natürlich auch genauso umgesetzt und es gab also Streiks und Demonstrationen und die Menschen wollten einfach bessere Arbeitsbedingungen haben, sie wollten eine tiefgreifende Agrarreform, sie wollten Religionsfreiheit, was in Russland damals noch nicht galt und sie wollten, dass die Zensur abgeschafft wird und das hatte man alles noch relativ formschön zusammengetragen und in Forderungen gekleidet und diese Forderungen sollten dem Zaren im Januar 1905 in seinem Palast in St. Petersburg vorgetragen werden. Aber der Zar hatte vorsorglich schon mal die Kavallerie aufgestellt und die stand also zur Sicherung seines Palastes am Eingang.
Forderungen vortragen, ist das bei den Russen dann gleichbedeutend mit, wir hauen die den Kopf ab?
Der wusste nicht genau, was passiert wahrscheinlich, weil also ein paar Demonstranten auf den Palast zuliefen. Aha. Und jedenfalls ist also angesichts dieser Menschenmenge, die dort auftauchte, die aber soweit jedenfalls ich es weiß, nicht bewaffnet war und auch nicht die Absicht hatte, das Schießen anzufangen, sind aber wohl bei ein paar Soldaten die Sicherungen durchgeknallt und es fielen also die ersten Schüsse. Und am Abend dieses 9. Januar 1905 war also ein Blutbad unter den Zivilisten zu beklagen, mehr als 100 Tote und einige tausend Verletzte. Und es sollen 150.000 unbewaffnete Demonstranten gewesen sein und die erlebten diesen sogenannten Petersburger Blutsonntag mit. Und das führte natürlich anschließend zur Eskalation und zur Radikalisierung, das kann man sich ja leicht vorstellen.
Klar.
Und trotzdem ist die Revolution, die sich daraus eigentlich in Anführungsstrichen wunderbar hätte entwickeln können, gescheitert, weil Niki dann doch etwas gemacht hat, was jedenfalls zum ersten Mal oder auf den ersten Blick die Leute so ein bisschen zufriedengestellt hat. Er hat ein sogenanntes Oktobermanifest verkündet und darin wurde also ein Zweikammersystem verkündet. Das allgemeine Wahlrecht wurde eingeführt und es galten die Grundrechte für alle Russen. Also im Grunde genommen teilweise angelehnt so ein bisschen an die Ideen der Französischen Revolution, dass man also Grundrechte einräumt, dass es ein Zweikammersystem gibt und das allgemeine Wahlrecht wurde eingeführt.
Konstitutionelle Monarchie oder nur der Anschein dessen?
Das war eigentlich nur der Anschein dessen, aber okay. Das nahm natürlich mal so ein bisschen den Dampf aus dem Kessel raus, weil viele Russen dem Zaren geglaubt haben und schon im Grunde genommen war das ja, Augenwischerei. Und das gab natürlich Leute, die das dann also als auch eben das bezeichnet haben, also Augenwischerei und das alles Betrug. Und einer, der das gemacht hat und der auch schon dabei war, war Lenin, der 1905 eben bei dieser Revolution auch schon dabei war. Dann allerdings musste Lenin vor der russischen Geheimpolizei fliehen, weil die dann natürlich sofort Tabula Rasa gemacht haben. Lenin ist erst nach Finnland, genauer gesagt nach Helsinki geflohen und später war er dann in Genf, ist dann aber immer wieder hin und her geflohen, jedenfalls oder gereist. Aber er musste zunächst einmal Russland meiden und
hin und her gereist zwischen wo und wo? Oder einfach so nur rum?
Nein, nicht einfach so. Er war mal in Helsinki und dann wieder in Genf und da war er also mehrfach an beiden Orten. Diese Revolution jedenfalls 1905 ist gescheitert und Nikolaus II. Konnte seine Herrschaft nochmal eine Zeit lang stabilisieren. Man muss eben auch sagen, du kannst auch als Revolutionär oder als revolutionäres Volk nicht andauernd Revolution machen. Du musst auch irgendwie gucken, dass also was weiß ich produziert wird, damit jeder was zu essen hat. Also es war dann einfach so ein bisschen tatsächlich die Luft raus und es hat dann einfach eine Zeit lang noch gedauert, bis im Grunde genommen die gleichen Gründe dann während des Ersten Weltkrieges noch einmal dazu kamen und eben dann zu einer Revolution geführt haben, die dann tatsächlich, wie wir alle wissen, erfolgreich war.
Der da erfolgreich war in der Revolution, also in der Oktoberrevolution 1917, das war Lenin.
Genau.
Wo kam der denn überhaupt her?
Der kam aus einem Ort, das heißt, der heißt heute Uljanowsk, liegt an der Wolga und hieß damals Simbirsk. Uljanowsk ist die Anspielung auf seinen Nachnamen, nämlich Uljanow, wie er ja früher ursprünglich hieß. Geboren wird er im April 1870.
Ja.
Und da muss man sich vorstellen, das ist tatsächlich für russische Verhältnisse dann doch noch eine sehr vorrevolutionäre Zeit. Also es gab zwar den Zaren, natürlich, und es gab auch immer Leute, die versucht haben, gegen diesen Zaren zu opponieren, ihm ja sogar nach dem Leben trachteten. Und einer davon war sein Bruder. Sein Bruder Alexander Uljanow wird 1887 verhaftet, weil er angeblich oder tatsächlich, das kann ich genau nicht sagen, an einem Mordkomplott gegen den Zaren beteiligt oder zumindest war oder zumindest darin verwickelt war. Mhm. Und es wird also ein Prozess geführt, sagen wir mal ehrlich, und es ist ein Prozess und dieser Prozess endet mit einem Todesurteil für den Bruder von Lenin. Und das erfährt er und kriegt mit als 17-Jähriger. Und das ist natürlich, das kann man sich leicht vorstellen, ein traumatisches Erlebnis. Und dieses traumatische Erlebnis ist tatsächlich wohl dasjenige Erlebnis in seinem Leben, das ihn dann zu dem hat werden lassen, was er später wurde. Er hat den Namen Lenin irgendwann angenommen, und zwar in Sibirien gibt es einen Strom, der heißt Lena, und in der Nähe dieses Stromes wurden die Todesurteile unter anderem an seinem Bruder vollstreckt. Das heißt, wenn er sich Lenin nannte nach diesem Fluss, dann hat er sich mit diesen Oppositionellen, die ja dann auch oft nach Sibirien verbannt wurden, solidarisiert. Das wäre eine intellektuelle Erklärung. Etwas profaner ist die Erklärung, dass er seinen Namen in Erinnerung und in Ehre an sein Kindermädchen Lena angenommen hat, weil er nämlich als kleiner Junge auf die Frage, wessen Kind er denn sei, immer geantwortet haben soll, Lenin, nämlich auf Russisch heißt das dann Lenas Kind. Das wäre nun eine etwas profanere tatsächlich Erklärung, aber beides ist möglich. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau sagen, was nun tatsächlich stattgefunden hat. Was man sicher weiß, ist, dass er am Ende des 19. Jahrhunderts Jura studiert hat, als Ausbildung auch fertig gemacht hat. Ja. 1891 war er damit fertig, dann war er 2 Jahre Rechtsanwalt und gründet 1895 die russische SPD. Also eine sozialdemokratische Partei Russlands wird unter seiner Beteiligung gegründet. Das war natürlich verboten und war gegen den Staat gerichtet. Deswegen brachte ihm diese Mittäterschaft an der Gründung 2 Jahre Gefängnis mit anschließender 3-jähriger Verbannung wegen politischer Agitation. Eine Verbannung. Das kann man sich nicht schön genug vorstellen. Also da ist man dann irgendwo in Sibirien in so Bretterbuden und darf den ganzen Tag in eisigen Umgebungen arbeiten, irgendwas zusammenkloppen, irgendwas
Steine kloppen, okay,
aufbrechen, irgendwas völlig Bescheuertes tun. Und das dann eben 3 Jahre lang. Und da ist das Überleben schon schwer genug. Und wenn man das besonders gut hinkriegt, dann braucht man Geld. Und wenn man Geld braucht oder haben will, muss man kriminelle Taten begehen und muss irgendwie Banden organisieren oder Gruppen zusammenkriegen, die das dann gemeinsam irgendwie organisiert kriegen. Wer Lust dazu hat, der möge sich die Biografie von Stalin durchlesen. Der hat das mit sehr großem Erfolg betrieben, weil er ja auch sehr oft in Sibirien verbannt war. Und viele der Dinge oder viele der Fähigkeiten, in Anführungsstrichen, die Stalin später hatte, wird er vermutlich in diesen Exiljahren in der Verbannung mitbekommen haben. Kommen wir zurück zu Lenin, der also eine Zeit lang das eben absitzen muss. Und als er entlassen wurde, also um die Jahrhundertwende, ging er sofort in den Untergrund, ging, wie ich eben schon gesagt habe, ein paar Jahre ins Exil. Er war übrigens auch eine Zeit lang in München im Stadtteil Schwabing und war eben auch in der Schweiz, in Zürich, später in Genf und nahm 1903 am 2. Parteitag der russischen SPD teil. Der hat dann in London stattgefunden. Und weil man sich ja vorstellen kann, in Russland war das verboten. Also ist dann
Exilpartei.
Ja. Im Grunde genommen so ein Exilvorstand.
Exilregierung, genau.
Eine Exilpartei entstanden oder ein Exilparteivorstand, der dann also in London tagte. Im Übrigen genau wie später die SPD, die ja auch in London ihren Exilvorstand hatte. Bei diesem 2. Parteitag 1903 kam es zu einer wirklich entscheidenden Veränderung in dieser Partei, nämlich zwischen den Angehörigen der Parteitagsmehrheit, das waren die sogenannten Bolschewiki, und denen, die der Minderheit angehören, das waren die Menschewiki. Und er schloss sich sehr schnell dem Bolschewiki an und er betrieb in den folgenden Jahren die Abtrennung seiner in Anführungsstrichen Bolschewiki, also der Mehrheit der Sozialdemokraten von der übrigen SPD und versuchte dann sozusagen im Grunde genommen durch diese Spaltung eine eigene, von ihm sehr stark geprägte sozialistische Partei herzustellen. Und das ist ihm, wie wir dann später aus dem Rest der Geschichte wissen, auch gelungen. Jedenfalls spielten von nun an die Bolschewiki im Grunde genommen die führende Rolle in der Opposition gegen das Zarentum. Aber das Ganze findet auch noch auf kleiner Flamme statt.
Was ist aus den anderen geworden? Die sind dann einfach irgendwann...
Es hat eine SPD weiterhin gegeben eine Zeit lang. Die wurden dann aber später aufgesogen von den Bolschewiki und haben dann letzten Endes auch keine Rolle mehr gespielt. Aber um das vorwegzugreifen, jeder der Opposition machte dann gegen Lenin und nach der Revolution gegen Lenin und die Bolschewiki, der wurde verfolgt. Also es ist jetzt nicht so, dass Lenin der Held der Revolution war, sondern er war ein knallharter Durchsetzer seiner eigenen politischen Ideen und der also die Geheimpolizei und Verfolgungsbehörden, das System der Gulags, all das ist in den Anfangsjahren entstanden, also als Lenin noch bei Troste war und auch tatsächlich regieren konnte.
Hat er irgendwann den Verstand verloren oder was willst du damit sagen?
Aha. Ja, ja. Also die letzten Jahre seiner Tätigkeit, da war er wirklich von Schlaganfällen schwerst gekennzeichnet, konnte also nicht mehr sprechen und war im Grunde genommen tatsächlich schwer gezeichnet und war eben einfach nicht mehr in der Lage, dieses Staatsschiff dann auch zu lenken. Mhm. Aber so weit sind wir noch nicht. 1912 sind wir jetzt, also die Bolschewiki werden von den übrigen Sozialdemokraten getrennt. Er geht dann wieder ins Exil, dort verfasst er viele theoretische Schriften. Und letzten Endes kann man dazu, ich sag mal einfach als Überschrift sagen, der Imperialismus ist das höchste Stadium des Kapitalismus und das alles wird die westlichen Industriestaaten zerstören. Also der Imperialismus, das ist sozusagen die letzte Form des zu verabscheuenden Kapitalismus und da das immer in Krieg endet und natürlich auch in Gegenkrieg, ist dann letzten Endes irgendwann das Ende vorhersehbar und es werden nur diejenigen Staaten überstehen und überleben, die sich eben diesem Imperialismus oder dem Kapitalismus verweigert haben, sprich die sozialistischen Staaten, weil sie einfach völlig anders organisiert sind und sich aus all dem heraushalten und als goldener, leuchtender Stern im Osten Europas sozusagen Zuflucht aller aufrechten Menschen sein werden.
Tja.
Ja. So, und dann sind wir ja aber schon, der Krieg beginnt und auch da muss man ganz kurz noch einen Satz zu Nikolaus sagen. Die Frage, wer den Krieg begonnen hat, wer schuld an ihm ist, die ist ja eine lange Zeit einseitig auf Deutschland und Wilhelm II. Vor allem kapriziert worden. Mhm. Mittlerweile sieht man das so ein bisschen differenzierter. Auch die Franzosen haben sehr wohl mitgeköchelt und haben also die Sache am Laufen gehalten, aber auch die Russen selber. Nikolaus hat also durch seine Militärberater vermutlich so ein bisschen umnebelt, sich selbst überschätzend durchaus auch starke Worte gebracht und hat damit diesen Krieg auch ein bisschen wahrscheinlicher gemacht. Aha. Gleichwohl auch natürlich Wilhelm II., dass seine dazu beigetragen hat, das soll jetzt hier nicht verschwiegen werden. Lange Rede, kurzer Sinn, wir können jetzt hier nicht den ganzen Ersten Weltkrieg aufdröseln, aber Tatsache ist, dass natürlich die Ostfront, die deutsche Ostfront, also die Front zu Russland, ein wirklich ziemlich mörderisches Ringen war am Anfang. Es gibt diese berühmte Schlacht von Tannenberg, die also im Grunde genommen einen deutschen Sieg trotz nahezu aussichtsloser Situation hervorgebracht hat mit vielen, vielen, vielen tausend toten Russen.
Die Frage, warum es diese Front überhaupt gegeben hat, obwohl das doch eigentlich Verwandte waren, die erübrigt sich, oder?
Das wollen wir mal nicht stellen. Der liebe Niki hat noch einen Brief vom lieben Willi bekommen, kurz vor dem Beginn des Krieges. Aber das hat dann auch nichts mehr genützt. Also da waren sie dann einfach Führer ihrer Länder und nicht mehr Verwandte. Aber es ist tatsächlich kaum nachzuvollziehen. Das muss ich auch wirklich sagen. Also völlig bescheuert und, heute aus heutigen Sichtweisen wäre das wirklich vollkommen absurd. Aber wir können das ja nicht ändern, wir können es nur zur Kenntnis nehmen und es ist halt so gewesen. Und Russland hat unter diesem Krieg dramatisch gelitten, weil einfach der Aufwand, ihn zu betreiben, war irre hoch. Und wenn du eben aus einem etwas, ich sage mal, ohne es hämisch zu meinen, rückständigeren Land kommst, mit etwas geringerer industrieller Produktionskapazität als möglicherweise Deutschland oder auch England vor allem, dann fällt so ein Krieg sehr viel schwerer und fordert von den Leuten sehr viel mehr Opfer, als man das vielleicht sich so vorstellen kann oder als es vielleicht in Anführungsstrichen normal wäre. Mhm. 1917 zeichnet sich ab, dass also die Fronten einfach so verharren und dass es also ähnlich wie im Westen im Grunde genommen keine großen Veränderungen mehr gibt. Und während das der deutsche Generalstab mitbekommt, sitzt in Genf Lenin und es gibt dann Kontakte zwischen Lenin und dem deutschen Geheimdienst. Und man hat im Generalstab oder bei der obersten Heeresführung durchaus ein Interesse daran, den Zaren zu destabilisieren. Und die Unruhe, die im Staate ist und die vorrevolutionäre Stimmung dadurch noch ein bisschen zu unterstützen, dass man eben Lenin durch deutsches Gebiet und durch von Deutschen kontrollierte Kriegsgebiete nach Russland schickt, um diesen Aufstand zum Erfolg zu führen.
Warum konnte Lenin das? Also was?
Ja, der war ein nützliches Instrument in den Augen der deutschen Generäle.
Und das hat halt auch so gut funktioniert. Ich frage mich halt immer, warum hören die Leute überhaupt auf den? Warum haben die auf Lenin gehört? Warum haben die auf Hitler gehört?
Ja, weil das also einfach ein charismatischer Typ gewesen ist, der nach der Auffassung der Menschen, die ihn gehört haben, das Richtige gesagt hat. Und dann hat er gesagt,
ich kann mir mal gar nicht vorstellen, dass sowas reicht. Aber ja,
kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber guck mal, wie viele Leute heute irgendwelchen Leuten hinterherrennen, wo du denkst, sag mal, habt ihr es noch alle? Das ist eben einfach so. Es liegt natürlich auch an der Situation, in der derjenige auftritt, der diese rhetorischen Fähigkeiten hat oder der eben zu überzeugen versteht. Und dann ist es manchmal relativ einfach, die Menschen dazu zu bewegen, einem zu folgen.
Ja.
So, und natürlich ist diese Revolution, die dann erfolgreich ist, die findet ja nur in kleiner Umgebung statt. Also das ist dann halt in Petersburg, in der Zentrale, da geht es um den Zaren, dass der abgesetzt wird. Da geht es darum, dass bestimmte Generäle erschossen werden beziehungsweise in Haft genommen werden, um dann zu sagen, die ersetzen wir jetzt durch unsere eigenen Leute und damit ist die Revolution beendet und wir haben sie gewonnen. Ob das irgendwo in der Steppe im hintersten Russland irgendjemand mitgekriegt hat oder nicht, das spielt erstmal keine Rolle. Du musst die Machtzentrale sozusagen bekommen. Und das hat 1917 eben sehr viel besser funktioniert im Sinne der Revolutionäre, als es 1905 der Fall war. Und dann hat die deutsche Generalität gesagt, dann können wir jetzt mit den Russen Frieden schließen. Und dieser Frieden ist geschlossen worden tatsächlich 1917 in Brest-Litovsk.
Kennt man.
Kennt man, und deswegen hat man sich auch da zum zweiten Mal getroffen, dann 1939. Und in Brest-Litovsk wurde also ein Frieden von den Deutschen den Russen diktiert. Und zwar mit wirklich vielen Unannehmlichkeiten eigentlich und eigentlich auch hätte im Grunde genommen der gar nicht angenommen werden können. Aber die Deutschen haben gedroht, wenn ihr jetzt nicht sofort unterschreibt, dann fallen wir wieder mit unseren Soldaten hierher und machen euch endgültig alle. Und dann hat also Lenin tatsächlich auch entschieden im Hintergrund, diesen Frieden nun zunächst einmal zu unterschreiben, aber da war schon tatsächlich der Keim gelegt, sich dafür zu rächen. Der im Übrigen für die Russen verhandelt hat, war Trotzki, der erste Verteidigungskommissar, und damit war im Grunde genommen für die Russen der Erste Weltkrieg beendet, also jedenfalls rein militärisch. Aber natürlich waren die Probleme nicht gelöst und das wurde dann auch für die nächsten Jahre ein nahezu unlösbares Problem, weil es gab viele Menschen, es gab relativ unproduktive Produktionsverhältnisse, es gab sehr stark agrarische Strukturen. Und damit war zwar die Revolution gewonnen und war auch erfolgreich, aber das Problem des Landes oder die Probleme des Landes waren damit natürlich nicht gelöst. Und wir können dann im Fortgang sehen, dass also viele Dinge mit Druck gelöst wurden, dass es eine zwangsweise Kollektivierung gab, dass die Idee sozusagen, die Ideologie nicht freiwillig umgesetzt wurde, sondern tatsächlich auch mit Druck, dass immer versucht wurde, das in der Zentrale zu lösen, dass man also eine zentralistische Organisation aufgebaut hat und dass man dann in die Fläche, also in die Länder, in die weit entfernten Gegenden irgendwelche Kommissare geschickt hat, die dann also das durchsetzen sollten, was in Lenins Kopf oder im Zentralkomitee dann entschieden worden. Und das ist
haben eben die genau das auch das, gemacht oder haben die eher durchgesetzt, was sie für richtig gehalten haben?
Ja, das ist mal so gewesen, aber im Grunde genommen ist das, was wir später dann also zu unseren Lebzeiten mitbekommen haben, dass du da so eine völlig verstarrte, geradezu in Stein gehauene Bürokratie hast, die alles festlegt und die Leute nur noch hinterherzurren können. Und dass das zum Scheitern verurteilt ist, das ist, glaube ich, mittlerweile jedem klar. Und das ist ein Fehlweg gewesen. Er wurde aber eben trotzdem durchgezogen. Und Lenin, der im Grunde genommen tatsächlich der erfolgreiche Organisator der Revolution war, muss eben einfach seinem Leben auch Tribut zollen und er leidet am Ende seines Lebens, Anfang der 20er Jahre, dann mehrere Schlaganfälle und es geht ihm körperlich wirklich extrem schlecht und er ist tatsächlich auch nicht mehr in der Lage, die Geschäfte dann zu führen. Und während er noch lebt, beginnt schon der Nachfolgekampf und einer, der dann also schon da ganz stark dabei ist, ist Stalin, der bei der Revolution selber gar nicht dabei war, aber sie natürlich sich dann mit auf die Schulter klebt und sich selbst zum revolutionären Helden macht. Es gibt dann dramatische Kämpfe innerhalb der Führungsriege mit Mord und Totschlag und es setzt sich schließlich unendlich Stalin durch. Die Geschichte wollen wir jetzt nicht weiter aufrühren. Aber Durch den gewonnenen Zweiten Weltkrieg dann stabilisiert sich natürlich die Macht der Sowjetunion und damit ist zunächst mal für die nächsten Dekaden klar, dass das System so nicht einfach über den Jordan gehen wird. Als es das dann tatsächlich tat, 1990, kann man sich angesichts der Geschichte Russlands vorstellen, dass das für viele Leute tatsächlich eine Urkatastrophe war. Also, dass dieses alte sowjetische Reich nicht mehr da ist mit der Machtherrlichkeit, mit der Tatsache, dass man die Sowjetunion ohne irgendwie zu zögern als Weltmacht dargestellt hat. Und
das einzige Mal, wo sie sich nicht haben minderwertig fühlen müssen.
Genau. Sie hatten tatsächlich durch, wir müssen das jetzt wirklich wertfrei sagen. Also es ist jetzt nicht, ich will das nicht
schön reden. Ich mache mich hier über niemanden lustig. Nein, aber es ist ja tatsächlich so, wenn du sagst, dass sie im Grunde die Geschichte Russlands ein fortdauernder Minderwertigkeitskomplex ist, dann muss es umso schmerzhafter sein, dieses eine Mal, wo man in der ersten Liga mitspielt, dann auch noch im Grunde aus eigener Kraft versaut zu haben.
Ja,
also das ist ja.
Ja, man kriegt da auf einmal vorgeführt, dass diese Weltmachtrolle und diese We are the number one, dass diese Rhetorik nur Rhetorik war und dass dahinter sich nichts verbarg. Und das ist natürlich einerseits sehr schmerzlich und richtet den Zorn auf diese Greisen, die sie also jahrelang, jahrzehntelang regiert haben. Auf der anderen Seite fällt es extrem schwer, das nicht als westliche Propaganda abzutun. Das war man ja so gewohnt, dass also aus Washington zumal, aber natürlich auch aus Bonn oder Paris und London natürlich Rhetorik kam, die immer mal erstmal negativ war, was die Sowjetunion anging. Und dass man dann aber auch tatsächlich merkte, wir können das alles gar nicht. Also wir sind gar nicht in der Lage, unsere Atommacht richtig auch auszuspielen. Das ist alles nur Attrappe oder das ist alles nur, man weiß gar nicht, ob die Dinger auch fliegen würden, um es mal etwas einfach zu sagen. Und es hat ja am Schluss dann derartige Produktionsengpässe gegeben, dass das Leben tatsächlich eingeschränkt war, dass man also die Dinge des täglichen Bedarfs, würde man heute sagen, nicht mehr kaufen konnte. Mhm. Und das hat die Leute tatsächlich dann mürbe gemacht und auch tatsächlich in ihrer Selbsterfahrung und in ihrer Selbsteinschätzung zermürbt und schwer verletzt wahrscheinlich auch. Und ich glaube nicht, dass ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, wenn man davon einiges bei Herrn Putin wiederfindet. Der möchte gerne dieses Gefühl zurückgeben, dass eben Russland eine Weltmacht ist und dass Russland tatsächlich auch ein Player, ein Global Player ist, der was zu sagen hat und der auch Konflikte aufsetzen kann, der sie entschärfen kann, der einfach genauso wie die Amerikaner und es gibt bestimmt schon viele Russen, die sagen, eigentlich noch viel besser als die Amerikaner, wirklich jetzt wieder mitspielt. Und man sieht, dass die Welt sich verändert, dass es da Vakuumsituationen gibt und da versuchen russische Ideologen und russische Politiker und Militärs reinzugehen, um einfach auch wieder selbst möglicherweise jedenfalls einfach ein wichtigerer Teil in der Welt zu werden, als es eine Zeit lang den Anschein hatte.
Wenn ich jetzt mit meinen rudimentären globalökonomischen Kenntnissen mir das angucke, dann steht aber doch dieses erstrangige Russland, das wir heute unter Putin sehen, doch auf sehr, sehr tönernen Füßen und zwar auf ökonomisch tönernen Füßen, weil Russland macht ja nichts anderes als Energie exportieren.
Ja,
das erscheint mir sehr gefährlich, weil ab dem Moment, wo, weiß ich nicht, jetzt durch einen magischen Moment die ganze Welt sich unabhängig von Öl und Gas macht, wovon will Russland dann noch leben?
Ja, das kann ich
ehrlich gesagt. Und dann bricht das ja schon wieder zusammen. Und dann, aber gut,
Ja, das kann ich nicht so genau beurteilen. Ich finde einfach nur, das ist tatsächlich so ein bisschen Ironie der Geschichte. Es gibt ja jetzt wieder Leute, die Karl Marx auspacken und sagen, er hat eigentlich doch recht gehabt. Also ist denn nicht die Verelendung der Welt, die wir in wirklich vielen Teilen sehen, nicht von ihm genau vorhergesagt worden? Ist denn nicht die Tatsache, dass die Produktionsmittel sich immer mehr in den Händen Einzelner zusammenfassen und die Mehrheit immer weniger hat? Also das Geld, die Ressourcen, der Zugang zu Bildung, der Zugang dann auch zu guten Jobs, der wird ja immer weiter verkleinert auf eine immer kleiner werdende Gruppe, die aber immer mehr hat. Ja. Wobei die Gruppe vielleicht gar nicht kleiner wird, aber die untere Gruppe wird größer, deswegen ist das Verhältnis immer, sozusagen geht die Schere immer weiter auseinander.
Ja, die Menschheit wächst schneller, als dass es sich verteilen würde.
So, genau, also ist das nicht tatsächlich das, was Marx ja vorhergesagt hat und sind ja nicht die Konsequenzen, die er daraus in seinen Büchern festgehalten hat, nicht jetzt tatsächlich mal irgendwann zu ziehen, dass man genau diese Verhältnisse umdreht und dass man sagt, wir müssen sehen, dass diese Schere nicht noch weiter auseinander geht, um es dann irgendwann zu einem armen Aufstand kommen zu lassen, der dann tatsächlich ins Chaos führt. Also alles das, was der Mann Mitte des 19. Jahrhunderts aufgeschrieben hat, in angesichts eben einer tatsächlich durch Industrialisierung radikal explodierenden Wirtschaft, wo solche Dinge, die wir jetzt hier bei uns auch erleben, im Grunde genommen an der Tagesordnung waren. Da hatte der Chef der Firma alles zu sagen und wenn das nicht funktioniert, da holte er die Peitsche raus.
Ja.
Und dann wurden Strafen ausgesprochen und so weiter. Also da sind wir zwar Gott sei Dank weit von entfernt, aber natürlich gibt es Anzeichen, wo wir sagen können, eigentlich ist das, was untergegangen ist, also die Sowjetunion mit dem Versuch, der natürlich auch katastrophal umgesetzt wurde und auch nicht funktioniert hat, aber mit dem Versuch, eine Art marxische Ordnung Realität werden zu lassen, dass der tatsächlich möglicherweise jedenfalls irgendwann wiederkommt als Versuch. Das finde ich tatsächlich sehr spektakulär und sehr irritierend und auch irgendwie skurril.
Du denkst wirklich, dass sie es nochmal so versuchen würden? Also Putin macht ja jetzt nicht den Eindruck, als wäre er auch nur ansatzweise Sozialist, sondern das ist ja eher was ist denn das für eine Staatsform, die wir, das ist eher so ein bisschen Bonapartismus, ne?
Autokratie, so, ja,
irgendwie. Die Reichen können machen, was sie wollen, solange die Regierung machen kann, was sie will.
Ja, aber darum geht es nicht, sondern es geht, vielleicht ist es ja auch gerade in Russland, da weiß man zu wenig, das ist, aber guck dir Südamerika an, guck dir Mittelamerika an, guck dir weite Teile Asiens an. Da sind Leute derart
gerade Kulturkämpfe.
Das ist einfach, das geht überhaupt alles gar nicht mehr. Die Leute sind, die verhungern. Die Leute sind in vollkommenem Elend. Und wir hier, wir kaufen uns Flachbildfernseher für ein Appel und ein Ei im Supermarkt. Also dieser Unterschied. Und das irgendwann, also wir haben eine Flüchtlingswelle, ja, man kann die aber auch eine große Migration nennen.
Das ist die Leute, der Armenaufstand.
Ja,
die stehen halt auf und gehen los.
Ich sag nur, man kann das ja nicht, also wir sagen jetzt Flüchtlingswelle, weil das ist dann ja so denunzierend auf der einen Seite und damit kann man es auch gleich abwerten und damit kann man auch sagen, machen wir die Mauern hoch. So.
Ja.
Wenn wir das mal reduzieren und mal alles weglassen, dann könnte man ja auch sagen, tatsächlich ist das die Vorhersage sozusagen, dass eben diese ungerechte Verteilung von Produktionsmitteln dazu führt, dass sich die Massen, also das Proletariat, verelendet. Und das Proletariat wird sich zusammenschließen und wird in einem gewaltigen Kampf der Bourgeoisie die Produktionsmittel entreißen. Damit sind wir jetzt voll auch in der Rhetorik drin.
Mhm.
Das ist natürlich heute alles nicht mehr der Fall mit den Begrifflichkeiten, aber man kann das schon so sehen.
Marx hat vielleicht tatsächlich die brennenden Heuhaufen und die Mistgabeln im Kopf gehabt, mit der die Bourgeoisie entmachtet wird. Aber vielleicht wird die Bourgeoisie auf globalem Maßstab gerade durch auf eine ganz andere Weise entmachtet.
Genau.
Ja.
Und zwar dadurch einfach, dass du sagst, wenn immer mehr Menschen nach Europa kommen, wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen. Ich will das nicht abwerten. Ich will es einfach nur als Tatsache beschreiben. Wenn also immer mehr Menschen herkommen, dann könnte das ja letztendlich dazu führen, dass dieses System hier vor die Hunde geht, weil das einfach dann nicht mehr lösbar ist. Es ist irgendwann.
Es ist nicht finanzierbar. Es ist möglicherweise auch nicht mehr kontrollierbar, weil natürlich auch die alte, darum ist ja auch gerade auf, ich sag mal, rechtskonservativer Seite so ein ungeheures Geschrei. Die merken gerade als Erste, dass die alte Ordnung, in der sie die Deutungshoheit hatten über die Dinge, dass die gerade sich auflöst.
So ist es.
Ja, und das nicht nur durch die Migrationsbewegungen, die gerade weltweit passieren, sondern auch einfach durch Emanzipationsbewegungen, die passieren. Ja, und die da migrieren, das ist ja auch emanzipatorisch. Letztendlich ist es ja auch ein emanzipatorischer Umstand, der da passiert. Also da wird es noch spektakulär werden, ja.
Das glaube ich auch.
Ja. Naja, bis dahin. Hören wir eine Stunde History, die passende Sendung, die gibt's am 12. November 2017 und ich danke dir, Matthias.
Bitte, bitte.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.